Was berichten denn Universitäten wie Tübingen oder Heidelberg oder auch Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut? Bekommen die jetzt mehr Bewerbungen aus den USA?
Also so richtig harte und feste Zahlen dazu gibt es bisher nicht. Das ist eher so eine anekdotische Evidenz. Aber ja, wenn man sich bei den großen Unis umhört, dann sagen die, wir erleben ein stärkeres Interesse zumindest an dem, was wir anbieten. Bei Austauschen zum Beispiel, bei Gastprofessuren, aus Heidelberg zum Beispiel höre ich das, mehr Gastaufenthalte, die angefragt werden. Auch die großen Forschungseinrichtungen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Alexander von Humboldt Stiftung, auch die sagen, ja, wir sehen, dass da die Anfragen, die Zahl der Anfragen steigen. Aber das ist nicht immer direkt eins zu eins dann auch umzusetzen, natürlich in eine in einen tatsächlichen Aufenthalt, der in Deutschland stattfindet. Aber der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung. Aber wie gesagt, zentrale Zahlen, die fehlen.
Ist denn Deutschland überhaupt ein interessanter Standort für Forschende, die wegen Trump aus den USA weg wollen, oder sind da andere Länder deutlich attraktiver?
Das kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Deutschland ist natürlich als Mitglied des europäischen Hochschulraums und der EU erstmal ein interessanter Standort. Ja, weil es eine große internationale Vernetzung gibt, weil der Standort unter demokratischen Aspekten, auch wissenschaftsdemokratischen und wissenschaftspolitischen Aspekten, die du ja eben schon angesprochen hast, eben auch spannend und interessant ist. Andererseits muss man natürlich sagen, die Möglichkeiten, die Forscherinnen und Forscher haben, die bisher an US-Verhältnisse gewöhnt waren und dann vielleicht sogar in der Spitzenklasse unterwegs sind, die sind natürlich in Deutschland und auch in Europa generell relativ begrenzt. Also ein Beispiel, Harvard zum Beispiel ist die reichste Universität der Welt, ja, das muss man wissen, aber deren Jahresetat ist so über den Daumen 10-mal höher als der Jahresetat der gesamten Exzellenzstrategie in Deutschland, und da werden eben etliche in Universitäten, etliche Forschungscluster, Forschungsverbünde gefördert. In Deutschland sind das eben so 540 Millionen pro Jahr, die für die Exzellenzstrategie rausgehen, während das eben in Harvard alleine der Jahresetat 5 Milliarden Dollar. Also das ist schon ein riesiger Unterschied, und von daher kann man das sicherlich nicht so eins zu eins übertragen.
Nun nimmt Deutschland aber ja auch Geld in die Hand, um Spitzenforscher anzulocken. Es gibt zum Beispiel Initiativen wie die Global Minds Initiative, die investieren erhebliche Mittel, mehrere Millionen, 100 Millionen Euro, um eben da Leute anzulocken. Zeigt das denn Erfolg aus deiner Sicht?
Also es ist zumindest zu sehen, dass das diskutiert und auch kommuniziert wird. Und wenn man sich so ein bisschen in amerikanischen Wissenschaftsforen im Internet tummelt und da mal mitliest, dann sieht man schon, dass darüber diskutiert wird. Aber Deutschland ist eben sehr weit weg tatsächlich auch aus der US-Wahrnehmung. Also das ist weit hinter dem großen Atlantik. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass es diese Initiativen gibt. Allerdings sind es wirklich viele, und es sind auch viele Akteure, die da aktiv sind. Wir haben die Global Minds Initiative, die hast du gerade erwähnt. Es gibt auch noch das Programm 1000 Köpfe Plus, das ist im Koalitionsvertrag vereinbart und läuft mittlerweile auch an. Das richtet sich wirklich an alle Forschenden vom Postdoc bis zur Spitzenprofessur. Dann haben wir Gastprofessuren, die einzelne Unis ausschreiben oder Hochschulen. Wir haben Partnerprogramme, die manchmal mit angeboten werden. Also da kommt dann eine Professorin, sagen wir mal, nach Tübingen, und die wünscht sich, dass ihr Mann, der eben auch in der Wissenschaft tätig ist, eben auch einen adäquaten Job bekommt. Wir haben aber auch Länderinitiativen, und dann wiederum sehen wir, dass diese ganzen deutschen Initiativen zwar gut gemeint sind, gleichzeitig gibt es aber auch eine gewisse Scheu, sehr offensiv aufzutreten, weil man sagt, wir wollen ja jetzt auch nicht so als Grabräuber der amerikanischen Wissenschaftsorganisationen dastehen.
Zum Schluss noch kurz die Frage, wenn sich dann jemand entscheidet, ich komme nach Deutschland, ich will dahin ziehen, wie groß sind denn die Hürden, um dann hier arbeiten zu dürfen, forschen zu dürfen, einzureisen?
Eins habe ich ja gerade schon angesprochen, das ist die Vielfalt der Programme und eine gewisse Unübersichtlichkeit, wer denn jetzt wofür zuständig ist. Dann ist es ganz sicher die Sprache und auch die Bürokratie. Wir haben lange Berufungsverfahren, die Visa-Verfahren sind nicht unbedingt kurz und knackig. Und wir haben natürlich ein Riesenproblem, was immer mit bedacht werden muss, das ist die Altersversorgung. Das kriegen schon die Bundesländer untereinander nicht hin, geschweige denn in Europa, dass das rundlaufen würde. Und wenn jetzt noch Leute mit einer beruflichen Vorgeschichte aus den USA oder vielleicht auch noch anderen Ländern kommen, dann ist das tatsächlich ein wahnsinniger Abstimmungsprozess, und wer kommt, muss sich auf viel Papierkram einrichten.